Wer von euch schon mal einen IKEA-Schrank aufbauen musste oder durfte, je nachdem, der weiß, dass die Reihenfolge von extremer Bedeutung ist. Also ich habe den Eindruck, dass Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen sind für Frauen geschrieben. Wir Männer brauchen das nicht, zumindest ich nicht. Und ich reiß dann die Tüte auf und nehme dann die verschiedenen Bretter und fange an und so nach spätestens 5 Minuten bin ich total am Verzweifeln. Weil hätte ich doch mal ein bisschen gelesen, aber dann kommt meistens unser Sohn und sagt, Daddy, geh doch mal mit dem Hund Gassi. Und dann gehe ich mit dem Hund Gassi und ich stelle mir das so vor, ich habe es noch nie gesehen, die nehmen jetzt alle Schräubchen und die sortieren die so nach Größe. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann schauen sie nach den einzelnen Brettern, die auch so durchnummeriert sind. Aber das Gute ist, wenn ich zurück bin, steht der Schrank. Und hier drin in dieser Bibel ist Gottes Bedienungsanleitung für dein Leben. Und da gibt es auch eine Reihenfolge. Und vielleicht je länger wir so als Christ unterwegs sind, vergessen wir immer länger, dass da eine Reihenfolge in manchen Dingen zu uns geschrieben ist, weil es jemand gibt, der möchte, dass wir nicht so viel Spaß haben am Leben. Und der bringt uns dazu, der Gegenspieler, der Mr. Dunkel, Teufel genannt, dass wir hineinkommen in eine Religiosität, aber nicht mehr in diesem Leben, für das Christus am Kreuz gestorben ist. Erste Bibelstelle, der Christian hilft mir, hat er versprochen, vielen Dank. Ganz einfache Bibelstelle, 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diese bekannte Zusage an Abraham, was hat denn Abraham qualifiziert, dass er von Gott gesegnet wurde? Abraham war ein sogenannter Hethiter. Er war jemand, der gewohnt hat im heutigen Irak und er hat wahrscheinlich zu Hause ein paar Hausgötzen, geschnitzte Holzgötter gehabt. Er hat sich im Dreck darum gekümmert, diesen Gott zu suchen, aber Gott suchte ihn und sagt, Abraham, ich will dich segnen. Und er hat nicht zu ihm gesagt, Abraham, wenn du lieb bist, werde ich dich mal segnen. Wir wissen ja aus der Geschichte später, dass Abraham ein paar Mal nicht so lieb war, oder? Einmal hat er mit seiner Haushälterin ein Kind gezeugt, das andere Mal hat er seine Frau Sarah ausgegeben als seine Schwester, der hat gelogen, bis die beiden sich gebogen haben. Und Gott sagt trotzdem, ich will dich segnen. Das ist auch deine Zusage oder deine Zusage für dich heute Morgen. Weißt du, als ich mich mit 11 Jahren bekehrt habe und wirklich Jesus in mein Herz eingeladen habe, da hat Gott noch all den Mist gewusst, den ich machen würde zwischen 11 und 56, wo ich jetzt stehe. Und trotzdem hat Gott gesagt, ich liebe dich und ich segne dich. Weil Gott segnet uns eben nicht erst dann, wenn wir lieb sind, sondern Gott segnet uns, damit wir lieb werden. Und dann heißt es hier, Abraham, und du sollst ein Segen sein. Wann immer in der Bibel das Wort soll oder wir sollen steht, muss jemand, der die Bibel übersetzt, sich schon entscheiden, übersetzt das sollen oder werden. Und hier seht ihr schon ein Stück weit auch das Gottesbild, das jemand hat, wenn er die Bibel übersetzt. Es wäre genauso richtig, von der Grammatik des Hebräischen und von dem Wort zu übersetzen, und du wirst ein Segen sein, Abraham. Das Wort, das müsste uns Schwaben eigentlich gut gefallen, das heißt Haja. Also H und Y und die Konsonanten werden ja im Hebräischen nicht geschrieben, die denkt man sich. Also H-A-Y-A, Haja. Das klingt doch tiefenentspannt, oder? Das Wort wird an anderen Stellen gebraucht für zur Geburt kommen. Also wir Männer können ja nicht ganz mitreden, aber was ich weiß, wenn quasi die Befruchtung da ist und ein Kind heranwächst, du kannst es nicht mehr stoppen, oder? Ha ja, das kommt. Und so sagt Gott hier zu Abraham, Abraham, du kennst mich noch nicht so gut, aber wenn du mich kennenlernen wirst, dann kannst du gar nicht anders, als ein Segen zu sein. Und hier kommt etwas, was man in der Theologie wie folgt nennt. Das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist aber ganz einfach. Zuerst kommt der Zuspruch Gottes und dann kommt der Anspruch. Es ist immer so, die ganze Bibel hindurch, ich habe nachher noch ein paar Verse, zuallererst kommt immer der Zuspruch, immer. Und dann erst kommt der Anspruch, den Gott an uns hat. Und es war so witzig, ich habe gestern eine Trauung halten dürfen und da waren dann zwei Familien, die so zusammenkommen und dann haben die Eltern gebetet für das Brautpaar. Und man hat dann gemerkt, die Familie aus unserer Gemeinde, die durften wir jetzt über 20 Jahre ein Stück weit prägen, wie sie gebetet haben. Sie haben gebetet in dem Zuspruch für das Brautpaar und haben gesagt, wir segnen euch und wir vertrauen euch und wir freuen uns mit euch. Und ich musste dann fast ein paar Schritte rübergehen und unterbrechen, sonst ging das zu lange. Und dann kam die Gegenpartie und die hat den Anspruch gebetet. Und es ist mir sehr vertraut. Mein Papa kam auch aus der Ukraine. Ich war früher viel in russlanddeutschen Gemeinden. Das war, ja Herr, siehst auch, dass sie sind Sünder vor dir und du siehst auch, wie schwach sie sind und dass sie müssen viel dir nachfolgen. Und ich denke, Mensch, heute ist doch ein Tag der Freude. Jetzt sprich doch mal was Positives aus. Lass mich's mal so sagen. Oder andersrum gesagt, wann immer ich Menschen treffe, die in einer Gemeinde sind, wo ausnahmslos der Anspruch gepredigt wird, das Gesetz, sage ich, wenn irgend möglich, guck, dass du aus der Gemeinde rauskommst. Weil du kommst mit der IKEA-Schrank in eine totale Schieflage. Dein Leben wird nur noch Krampf und wird nur noch Anstrengung. Die Bibel nennt es tote Werke. Da ist kein Leben mehr drin aus Gott und kein Leben aus Christus. Religion sagt immer, ich muss. Ach, was wir alles müssen. Ja, wir müssen ein paar Dinge. Aber warum? Weil wir zuerst von Gott her gesegnet sind, geliebt sind. Zuerst kommt sein Zuspruch an uns und dann dürfen wir die Dinge tun. Und übrigens, wenn so ein Leben in Schieflage ist, ist es nicht sehr attraktiv für unsere Umwelt. Nicht sehr anziehend für die anderen um uns herum. Würde sie sagen, wenn das Christsein und wenn das Nachfolge von Gott bedeutet, muss ich mir das echt nochmal überlegen. Zweite Bibelstelle, 1. Johannes 4, Vers 19, sind ganz einfache Bibelstellen heute Morgen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seht ihr wieder der Zuspruch? Wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wer von euch noch eine Luther-Übersetzung hat oder eine ältere Luther-Übersetzung von 84, da übersetzt die Luther-Bibel noch, lasst uns lieben, also so ein Appell. Und da sieht man mal, wie tief bei Luther diese Prägung gegangen ist bei der Bibelübersetzung. Also im Sinne von ein Appell, lasst uns lieben. Ich gehe jeden Morgen mit unserem Hund Gassi, so eine halbe Stunde, das ist mein Gebetsspaziergang. Und jetzt überlegt euch mal, ich würde eine halbe Stunde spazieren gehen und vor mich hinbeten, ich muss Annette lieben, ich muss Annette lieben, ich muss sie lieben, ich muss sie lieben, ich muss Annette lieben. Da sind ein paar Kolleginnen vor ihr Familienzentrum, die sehen mich, die würden doch denken, der hat ein Rad ab. Also die muss ja total unglücklich verheiratet sein, oder? Aber bei vielen Christen ist es so wie eine Zitrone, die man auspresst. So, ich muss Gott lieben. Nee, musst du nicht. Du musst Gott gar nicht lieben. Du darfst Gott lieben. Warum? Weil er dich zuerst geliebt hat. Und hier im 1. Johannes Kapitel 4 ist kein Appell, sondern eine Feststellung. Dort heißt es eigentlich im Grundtext nur lieben. Wir lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das geschieht ganz automatisch. Und man sagt da, dieser Johannes hatte einen Liebeskomplex. Also er war ja der Apostel, der Jünger, der wahrscheinlich eines natürlichen Todes starb, alle anderen des Märtyrertodes. Und er war schon ziemlich alt, als er dann auch noch in manchen Gemeinden aufgekreuzt ist. Und so aus der Überlieferung sagte man, er hat schon ein bisschen so aus dem Mund gesabbert. Und wenn er dann was sagen durfte, er hat nur eins gesagt, ratet mal, was er gesagt hat. Lebt. Liebt. Es war seine ganze Botschaft. Er war so von dieser Liebe Gottes durchflutet, dass bis ins hohe Alter hinein er diese Botschaft hatte, dass wir von Gott geliebt sind. Und auch hier wieder zuerst der Zuspruch, wir sind geliebt. Und dann der Anspruch. Als geliebte Kinder können wir nicht anders als lieben. Weil Gott uns so liebt, entsteht automatisch in uns die Liebe zu ihm. Oder wie ich vorhin gesagt habe, wir sind zuerst geliebte Kinder und dann liebe Kinder. Also wer wirklich Gott liebt, der möchte ihm durch sein ganzes Leben Ehre bereiten, der ist ein Liebeskind. Kennt ihr das Joy-Prinzip? Schon mal davon gehört? Also J-O-Y, Joy, Freude. Das wurde bis vor vielen Jahren noch gelehrt in Bibelschulen, auch wenn zum Beispiel Missionare hinausgehen in andere Länder und dort ihr Leben investieren für den Glauben. Es gibt da auch eine ganze Serie an Postkarten, an Aufklebern. Joy. Und es steht für Jesus first, others second, yourself last. Also Jesus zuerst, dann die anderen und dann erst du selber. Also ihr habt von mir die offizielle Erlaubnis, so einen Aufkleber abzureißen. Das ist nicht nur Müll, das ist sogar völlig, völlig unbiblisch. Dass wir quasi zuerst Jesus lieben sollen, dann die anderen und dann ganz am Ende kommen wir. Jakobus 3, Vers 8, auch auf Folie. Jakobus war ja so ein bisschen ein Unbequemer. Er hat manche Dinge immer anders gesehen wie die anderen. Habe ich auch auf Folie dabei. Vielen Dank, Christian. Und dort schreibt selbst Jakobus, also lass mich es mal so sagen, wenn selbst Jakobus das schreibt, dann muss es schon stimmen. Und der sagt sogar, es ist das königliche Gesetz. Und er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Psychologen im Handbuch, das könnt ihr nachschlagen, Handbuch für Psychotherapie steht, man kann nicht lieben, wenn man sich selbst nicht liebt. Man kann gar nicht lieben, wenn man sich selbst nicht liebt. Das bedeutet, ich muss zuallererst mich mit göttlicher Liebe lieben lassen und mich selbst lieben. Und dann gibt es dann manche Religiöse, die sagen, aber das ist doch Narzissmus, das geht doch nicht, sich selber zu lieben. Und in manchen Gemeinden, gesetzlichen Gemeinden, ist es sogar verboten, sich selber zu lieben. Man muss sich selber verleugnen. Narzissmus und Selbstliebe ist eklig. Uah. Das ist krank. Aber im 1. Korinther 13, Vers 5 heißt es, Liebe sucht nicht das Ihre. Also im Sinne von, dass es um mich geht. Ich, mein, mich und mir. Herr, segne du uns vier. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern sucht den anderen. Aber warum ist es so wichtig, sich zuallererst selbst annehmen zu können, völlig lieben zu können mit der Liebe, die Gott für einen hat? Wisst ihr, dass es viele, viele Menschen gibt, die unter Minderwertigkeit und Ablehnung leiden und Personen, denen wir es gar nicht zutrauen würden? Ich habe mal gut nach Männlein und Weiblein zwei Beispiele mitgebracht. Brad Pitt, ihr Frauen. Der Mann von schlaflosen Nächten. Brad Pitt sagte, ich leide unter extremer Minderwertigkeit und habe Probleme, mich selbst anzunehmen. Wenn ich den so anschaue, denke ich, von was redet der? Und für euch Männer, wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel für den Männern, die kenne ich, dann werden die Frauen zu Hause sagen, wie, die kennst du? Naomi Campbell. Ihr Manager sagte, sie leidet extrem unter Minderwertigkeit und unter Ablehnungen. Zeitweise hat sie es nur ausgehalten, indem sie sich mit Drogen zugedröhnt hat. Weißt du, warum so viele mit Ablehnungen und Minderwertigkeit zu kämpfen haben? Weil der Teufel und seine Dämonen sind die abgelehntesten Wesen, die es überhaupt in diesem Universum gibt. Als sie aus dem Himmel herausgefallen sind, sind sie von diesem Liebestrom für immer und ewig getrennt und sie sind aber sowas von abgelehnt und minderwertig und deshalb traktieren sie die Menschheit wie diese Grundausrüstung an nicht geliebt sein und nicht sich selber lieben zu können. Von Gott heißt es aber, Gott hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Das heißt, du könntest ein Stück rausschneiden an jeder Stelle seines Körpers und du würdest immer Liebe finden. In seinem Reich, die Grund-DNA ist Liebe. Nun, ich glaube, dass dieses Joy-Prinzip, was ich dir vorhin gesagt habe, dass es unbiblisch ist. Ich glaube, dass von der Reihenfolge wir Jesus zuerst lieben sollen und dann uns selber, wie auch den anderen, auf derselben Ebene. Dass wir den anderen lieben können, wie uns selber. Aber vielleicht sagst du jetzt heute Morgen, ja, aber wie geht denn das? Wie kann ich denn lieben? Und das ist die nächste Folie, Römer 5, Vers 5. Und dort heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dort heißt es nicht, dass im Laufe der Zeit irgendwie, also je älter wir werden oder je reifer wir als Christ werden, desto mehr Liebe Gottes empfangen wir, sondern die Liebe Gottes ist bereits ausgegossen in unsere Herzen. Warum? Weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und es ist die Liebe, die aus Gott kommt. Und ich zeige euch im nächsten Vers nachher, was diese Liebe alles kann. Und dann heißt es dort, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Eigentlich finde ich das ein bisschen zu defensiv übersetzt an allen Stellen, wo es um ausgegossen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist oder die Liebe ausgegossen. Vom Grundtext heißt es eigentlich überschüttet. Also ich habe einen guten Freund, mit dem sind wir früher öfters essen gegangen und dann hat er sich immer so ein Viertel Lambrusco bestellt und dann hat er immer so genau hingeguckt, ob das unterm Strich war oder überm Strich. Und es hat natürlich diesen Italiener gereizt. Und eines Tages kommt er wieder und sagt, da geht noch was, nein. Und dann ist er gekommen und hat aber weitergeleert. Und der ganze Tisch war schon voll mit Lambrusco. Und dann hat er gefragt, reicht es jetzt? Hey, Gott ist kein Schwabe, nicht mal ein Italiener. Gott gibt immer im Übermaß. Also Gott gibt überfließend diese Liebe. Und dann lasst uns gleich den nächsten Vers anschauen, werde ich euch mal zeigen, was die Liebe alles kann. Und dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und an der Stelle möchte ich mal kurz eine Pause machen. Und ihr wisst ja, dass in der Bibel die ganze Kapiteleinteilung und Verseinteilung, das wurde ja erst später hinzugefügt, und auch bei manchen Bibeln die Überschriften an den Kapiteln. Und es ist immer so witzig, letzte Woche war ich kurz bei unserem Konfis-Unterricht. Die haben dann von uns alle neue Übersetzungen, alle dieselben. Da kann man dann die Seitenzahl sagen. Also ich bin jetzt bei der Seite 346 und dann ist man irgendwo beim Hiskia. Also bei der Bibelübersetzung, das geht einfach so durch, ohne, was ist die Mehrzahl von Komma, Kommata, oder? Oder Kommas auf Schwäbisch, Kommas, geht einfach so durch, ohne Punkt, ohne Satzzeichen. Und du musst dich bei der Übersetzung, musst du schon schauen, wo mache ich einen Punkt, einen Doppelpunkt, wo mache ich ein Komma oder andere Satzzeichen. Und jetzt habt ihr eine Übersetzung hier von mir, das ist eine neuere Übersetzung, und zwar, die sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Warum ist das so wichtig? Weil Liebe kein Teil ist von dieser Frucht, sondern die ganze Frucht ist Liebe. Und alles, was jetzt kommt, sind Ausdrucksformen der Liebe. Ist das verständlich? Also sonst in den Übersetzungen ist immer Liebe ein Teilstückchen von dieser Frucht. Die neueren Theologen aber sagen, weil ja die Liebe ausgegossen ist, ist in unsere Herzen, ist die ganze Frucht Liebe. Und jetzt kommen die Teilaspekte. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin. Und das wäre jetzt nochmal eine Predigt für sich. Ihr schaut ja auch noch 1. Korinther 13 an. Da werdet ihr zum Beispiel sehen, dort heißt es, die Liebe aber ist langmütig. Ach so, Geduld, stimmt. Die Liebe, sie eifert nicht. Sanftmut. Und es gibt viele, die sagen, als Paulus das geschrieben hat in 1. Korinther 13, hat der Römer 5, Vers 5 daneben gelegt, Galater 5 daneben gelegt und hat versucht, zu den einzelnen Worten in dieser Bibelstelle hier Adjektive zu finden. Sie ist langmütig, sie ist sanftmütig, sie eifert nicht. Und jetzt macht das Ganze auf einmal Sinn. Die Liebe Gottes in unserem Herzen hilft uns in unserem Fühlen und Denken und Handeln, in unserer Ausdrucksweise, wie wir mit anderen umgehen, diese Frucht im Alltag zu beweisen. Und da musst du auch nichts aus dir herausquetschen. Also du bist jetzt in der Firma und dann kommt ein Mitarbeiter, der dir irgendwie gegen den Strich geht oder die Mitarbeiterin und jetzt musst du mit aller Gewalt irgendwie Freundlichkeit aus dir herauspressen. Das ist Religion, das ist Krampf. Aber weil die Liebe Gottes in dir ist und du sagst einfach, jetzt kommt die schon wieder, Herr, bitte hilf mir. Und plötzlich spürst du, wie in dir etwas lebendig wird. Man nennt es den Heiligen Geist, der in dir lebt. Und du sagst genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich sagen würdest. Und hinterher staunst du über dich selber und sagst, oh, wie toll ich das konnte und wie freundlich ich doch jetzt zu ihr war. Und der Herr schaut dich an und sagt, naja, eigentlich war es ich. Es war durch die Freundlichkeit, die er in dein Herz ausgegossen hat, durch den Heiligen Geist. Johannes hat gesagt, aus dessen Leibe werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Lass mich mal so sagen, meine Frau kennt mich lange genug von mir aus. Selbst wenn ich mich noch so anstrenge, kann ich nicht geduldig sein. Das geht nicht. Aber wenn Gott mir hilft durch die Frucht des Geistes in mir, kann ich geduldig sein. Und so sagt auch Galater 5, Vers 14, so ist das ganze Gesetz erfüllt. Also alle Vorschriften, alle Ethik des Alten Testamentes ist erfüllt, wenn wir durch diese Frucht in unserem Alltag leben. Wir erfüllen dem Herzen nach das, was die Bibel als einen Anspruch an uns hat, was auch Jesus als Anspruch an uns hatte in der Bergpredigt. Aber es ist nicht, dass wir es aus uns herauspressen, sondern weil die Liebe in uns lebt. Ich komme zum Abschluss noch ein kleines Schmankerl. 1997, das ist schon lange her, gell? Da war ich mal in Berlin, war ich ganz frisch Pastor und da habe ich ganz begeistert über ein paar Dinge so gelehrt und ich muss noch überzeugender gewesen sein, wie heute Morgen. Und dann hat eine junge Teilnehmerin gesagt, ich habe mal eine Frage. Ich habe gesagt, bitteschön. Und sagt, wenn ich das aber nicht immer schaffe, komme ich dann trotzdem in den Himmel? Und mein Humor hat sich über die Jahre auch nicht verändert. Ich habe sie dann angeschaut und habe gesagt, denkbar wär's, aber wird schwierig. Und ich habe natürlich hinterher mit ihr gesprochen und in der Pause noch ein paar Takte. Aber wisst ihr, diese Perspektive, komme ich in den Himmel, die wäre mir viel zu wenig für uns. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann seid ihr safe, dann seid ihr sicher. Bleibt in mir, komma. Aber wer in mir bleibt, der bringt was? Viel Frucht. Und deshalb bin ich hier, weil sonst hätte doch Jesus mich gleich nach meiner Bekehrung und Taufe in den Himmel entrücken können, oder? Das wäre der sicherste Moment gewesen in meinem Leben. Aber er hat noch was vor bis zu dem Ende, wann immer das kommt, dass ich viel Frucht bringe. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich Mut machen und ich möchte euch zurufen, ihr könnt Influencer sein. Das ist doch neuzeitlich, dass jeder ein Influencer sein möchte. Ihr könnt ein Influencer und eine Influencerin sein, weil 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht, hat er uns geschenkt. Du hast alles. Amen.